Als die Jünger auf dem Berg die Herrlichkeit ihres Meisters erfahren haben, wollten sie mit ihm dort verbleiben, weil es so schön war. Und als Jesus sie kurz vor seinem Leiden im Garten Gethsemane darum gebeten hat, sie sollen mit ihm bleiben, wachen und beten, sie haben ihm die Treue nicht gehalten. Die drei Jünger erfüllten nur die erste Bitte Jesu. Sie sind an dem Ort, wo sie mit Jesus ankamen, geblieben, aber Jesus ging tiefer in den Garten hinein. Er warf sich zum Boden und betete. Warum warf er sich zum Boden, wenn die Juden immer stehend beteten? Warf er sich zum Boden, weil er psychisch so erschöpft war oder weil er sich in seiner Not mit dieser Geste an Gott wandte? Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorbei. Der Kelch bedeutet hier ein Schicksal, mein Schicksal, meine Bestimmung. Aus dem Kelch zu trinken bedeutet, mit meinem Schicksal einverstanden zu sein. Die ganze Welt hat für diesen Moment den Atmen angehalten. Was wird Jesus machen? Nimmt er den Kelch, von dem die Erlösung der Welt abhängt, oder nicht? Er betet. Es war unheimlich schwer und Lukas schreibt, sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. In der Medizin spricht man über Hemmhydrose. Sie tritt im Falle großer Angst, zum Beispiel Todesangst, auf. Durch die hohe innere und äußere Anspannung platzen die Hautäderchen. Das ausgetretene Blut fließt über die Poren zusammen mit dem Angstschweiß ab. Das war ein Schmerz, ein schmerzhafter Kampf. Die Erlösung hängt am seidenen Faden. Und die Jünger, was machen sie? Sie schlafen. Und er hat sie gebeten, bitte bleibt mit mir und wachet. Er kann sich also nur auf Gott verlassen. Er spricht ihn an, Abba, also Papi, wie ein Kind, das eine schwierige Aufgabe zu tun hat. Bitte nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Na endlich, die Entscheidung ist getroffen. Es gibt kein Zurück mehr. So beginnt das Drama. Eine Schar Männer mit Judas kommt. Sie sind mit Schwerten ausgerüstet gegen einen Mann, der das geknickte Rohr nicht zerbricht. 30 Denar sind schon ausgezahlt worden. Man hätte dafür einen einfachen Sklaven oder eine Milchkuh kaufen können. Die Jünger sind schon wach. Petrus holt noch sein Schwert, versucht, seinen Meister zu verteidigen. Da fallen noch einige Worte, so dass alle Jünger im Endeffekt ihren Meister verlassen. Alle. Noch vor einer Stunde schworen alle ihre Treue. Und jetzt sind alle weg. Und jetzt zweifeln sie, weil sie nichts verstanden haben. Jesus bleibt alleine mit einer Schar Männer und mit seinem Freund, der ihn küsst. Schauen wir mal, der Kuss, das schönste Zeichen der Liebe, wird zum Verrat und zur Verleugnung verwandelt. Allerdings, obwohl die Jünger von Jesus geflohen sind, sie konnten sich schließlich nicht vom Kreuz befreien. Die Krise des Glaubens an Gott, den sie doch persönlich kennengelernt haben, wird sie noch längere Zeit begleiten. Das ist das schwerste Lebenskreuz, ein Leiden, das körperlich nicht wehtut. Es tut kein Bein oder keine Hand weh. Nur das Herz und der Verstand tun unheimlich weh. Das Herz blutet. Vor ein paar Jahren traf ich sie in einem kleinen Laden, Gemüseladen. Ich wollte für mein Obst zahlen. Ich merkte, wie sie diskret die Nase zieht. Ich fragte: Erkältung? Ich wollte nett sein. Dann brach sie in Tränen aus. Das ist keine Erkältung. Seit 20 Jahren lebe ich mit meinem Mann zusammen und gestern hat er mich zum ersten Mal geschlagen. Es tut mir leid, es tut mir noch alles weh. Was ist passiert? War er betrunken? Nein, er trinkt nie. Dann was ist los? Ich war betrunken. Nach einem kurzen Gespräch versprach ich ihr, für sie zu beten. Sie sagte: Das können Sie machen, wenn Sie wollen, aber ich glaube an Gott sowieso nicht. Als ich noch ein junges Mädchen war, habe ich an Gott geglaubt, aber er hat mich enttäuscht. Ich habe ihn so kräftig um eine Sache gebeten und er hat mich nicht erhört. Ich erwiderte: Machen Sie sich keine Sorgen. Auch wenn Sie an Gott nicht glauben, Gott glaubt aber an Sie. Das hat nichts geholfen, nichts gebracht. Das ist eine Glaubenskrise, das ist eine Krise, wenn man den Willen Gottes nicht versteht. Ich denke nun, wenn diese Dame aus dem Laden Christus wäre, wir wären nicht erlöst worden. Sie wäre aus dem Garten Gethsemane geflohen mit Vorwürfen an Gott Vater, dass er sie nicht erhörte. Allerdings, Gott hat Jesu Bitte auch nicht erhört. Und Jesus hat aber gewonnen. Und diese Dame weint und leidet bis heute noch. Wer mit Gottes Willen nicht einverstanden sein kann, auch für den Preis der Hemidrose, er wird immer seine Tränen vergießen. Ähnlich war es mit den Jüngern, als sie auf dem Weg nach Emmaus waren. Das war ein Sonntag. Kurz davor ist Jesus auferstanden. Sie haben davon noch nichts gewusst, auch als er mit ihnen sprach. Wir haben aber gehofft, dass er dies und das macht. Wenn wir anders hoffen, liebe Schwestern und Brüder, als Gott hofft, dann ist es sehr leicht zu verzweifeln. Das ist eine Glaubenskrise, wenn ich den Willen Gottes missverstehe. Die Glaubenskrise ist auch, wenn wir, wie der Apostel Thomas, fragen: Wenn ich nicht sehe, glaube ich nicht. Das kommt oft bei den sogenannten Intellektuellen und Geschäftsleuten vor. Glauben? Lohnt es sich? Aber woher wissen wir, dass es wahr ist? Ist doch keiner nach dem Tod zu uns zurückgekommen. Hier gibt es etwas Konkretes. Ich weiß, wie viel ich auf meinem Konto habe und was ich mir dafür leisten kann. Wir glauben mehr an die Macht und Kraft des Geldes als an die Allmacht unseres Gottes. Und wir zweifeln daran, dass er schließlich immer recht hat. Es gibt auch eine andere Glaubenskrise. Wenn ich mich meines Glaubens schäme, die Krise würde ich als Krise des heiligen Petrus bezeichnen. Petrus hat aus Angst vor der Verhaftung seinen Meister verleugnet. Ich kenne ihn nicht. Petrus lebte 3 Jahre lang mit Jesus zusammen. Jesus hat seine Schwiegermutter geheilt. Er hat ihn auch aus dem Wasser geholt, gerettet. Jesus stellt ihn sogar an die Spitze seiner Kirche. Nun hört man, ich kenne ihn nicht. So ist der Mensch. So sind wir, oder? Dankbar? Und unsere Jugend? Wer traut sich, noch etwas über Gott und die Kirche unter den Freunden zu reden? Man blamiert sich nur. Das ist nicht modern. Man könnte dieses Verhalten noch nachvollziehen, wenn die Atheisten sich über uns Christen lustig machen würden. Das Schlimmste ist, wenn ein Katholik sich über den anderen Katholiken lustig macht, an einem Ort, in einem Dorf. Was, bist du noch Messdiener? Du betest noch? Wenn man sowas ständig hört, dann ist es kein Wunder, wenn er nach der Firmung nicht mehr in die Kirche ist, weil man am Wochenende viel interessantere Sachen machen kann. Man kann viel über Glaubenskrisen sprechen und die Beispiele mehren sich. Ich könnte aber das Ganze mit zwei Beispielen mit einem Eimer zusammenfassen. Die erste Glaubenskrise ist, wenn ich meinen Eimer andersherum in den Regen stelle. Der Eimer kann die ganze Woche im Regen stehen und bleibt leer. Das ist die Krise eines Menschen, der sich keine Gedanken und keine Sorgen um seinen Glauben macht. Er lebt sorglos und strebt jeden Tag nach seinem Glück im Wohlstand. Wenn der Tod oder das Leid ihm begegnet, dann fängt er an zu schreien: Wo bist du, Gott? Warum kann ich dich nicht erfahren? Wo ist deine Hilfe? Mensch, was willst du eigentlich? Wenn du dich von mir abgewendet hast, wenn dein Eimer umgedreht zu Gott bleibt und in die Erde ausgerichtet ist, dann staune nicht, dass dein Eimer, deine Seele leer ist. Wie kann man diese Krise vermeiden oder wie kommt man aus einer solchen Krise raus? Wachet, sagt Jesus. Überprüfe ständig, ob dein Kompass die richtige Richtung zeigt. Du musst ständig wieder neu entscheiden, was das Ziel deines Lebens ist. Es mag sein, dass der Eimer draußen richtig steht. Er bleibt aber trotzdem leer, weil es nicht regnet. Das ist sozusagen ein Leiden des leeren Himmels. Wir üben regelmäßig unseren Glauben aus. Wir beten, wir gehen in die Kirche und trotzdem sind wir unzufrieden und haben Langeweile im Gottesdienst. Wir haben immer den Eindruck, Gott hilft uns nicht. Betet, sagt Jesus. Gott hilft immer. Entweder er hört deine Bitte oder er stärkt dich, dein Kreuz zu tragen. Betet. Macht euch keine Sorgen darum, wenn es schon lange nicht geregnet hat. Auch wenn es nicht regnet, bedeutet es nicht, dass es den Himmel über uns nicht mehr gibt. Wachet und betet, das sind zwei Lichter im Tunnel, die uns bei der Glaubenskrise helfen und rausführen können. Aus jeder Krise geht man stärker raus. Jeder und jeder von uns hat einen eigenen Garten Gethsemane, von dem wir nicht fliehen können. Amen.